kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Mario Hochgerner.
Lieber Mario, einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ich sehe hinter dir schon die Alster und die Möwen kreisen.
Ja, leider nicht, aber das Hotelzimmer ist auch schön. Und ja, wenn man aus dem Fenster rausschaut, wir sind direkt an der Alster. Von daher, sagt man Alster? Ist das die Alster? Oder ist es die Elbe?
Ich glaube beides. Also in Hamburg beides?
Ja, ein Fluss ist neben mir.
Ein Fluss.
Und neben einem Hotel.
Ich wollte gerade sagen, ja. Aufmerksame Hörer kriegen schon mit, du bist nicht in Wien.
Nein, genau, ich bin in Hamburg 2 Tage, dann geht's weiter nach Düsseldorf und hab mir gedacht, ein Podcast zwischendurch fehlt noch.
Was sagt die Frau dazu, dass einmal das Frühstück jetzt rabiat unterbrochen worden ist?
Ja, die geht jetzt durch Hamburg ohne Plan, weil sie gesagt hat, 9 Uhr ist keine gute Zeit, da hat noch nichts offen. Mhm. Wenn es wenigstens 10 gewesen wäre, dann hätte es shoppen gehen können. Aber jetzt geht's ein bisschen spazieren durch Hamburg. Und schön. Ja, ist auch schön. Du bist schön. Zu Hause, Tino?
Ich bin zu Hause, bin im Urlaub angekommen.
Wunderbar, Bundesliga vorbei.
Und mach House-Sitting sozusagen.
Schön.
Mach so Zeug, was liegen geblieben ist über das ganze Jahr. Also was die Rechnungen sortieren und ein bisschen gewohnt wieder räumen. So ein Zeug ist gerade angefangen in der ersten Urlaub.
Beneide ich dich, das mache ich total gern. Ich hasse es.
Scheiße, gell?
Ja, genau, da ist man lieber unterwegs.
Ja, aber gut. Wir haben heute einen Gast mitgebracht.
Wie immer, Tino.
Wie immer einen Gast mitgebracht. Ich habe da die große Überschrift, das ist ein 1000-Sasser.
Mhm. Ehemaliger Torwarttrainer.
Ja, und alles von mir. Also er war mein Teamkollege, er war mein Damentrainer, er war mein Sportdirektor.
Mhm.
Er ist auch
schon mal dein TV-Experte? Bist du schon mal in einem Spiel vorkommen, wo er Expertise gegeben hat?
Das glaube ich jetzt nicht aus.
Nein?
Glaube ich halt zumindest nicht.
Ja, werden wir auch fragen.
Großer Ratgeber für viele Fragen, die ich habe und ja.
Und auch ein Student.
Und der Student.
Aber das werden wir alles jetzt klären mit Robert Almer. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen. Ich muss sagen, mir wäre 10 Jahre lieber gewesen, aber der Dino ist ein Frühaufsteher, deswegen passt meine. Oder haben wir keine Wahl gehabt.
Da ist ein beinharter Dino.
Ich habe an dich gedacht, damit du nach Hamburg schön besichtigen kannst.
Ist eh gut so. Muss halt den auch einmal Sightseeing ein bisschen spazieren gehen. Und am Abend auf einem sehr coolen Konzert kann ich nur empfehlen, die Hamburger Goldkehlchen singen in der Elbphilharmonie. Das ist ein Männerchor, ich glaube aus einem Fußballclub entstanden und die haben hier absoluten Kultstatus und das gebe ich mir heute am Abend.
Ja, der Robert ist auch ein Goldkehlchen. Der war schon
das war klar, dass das kommen muss.
Boah, super Überleitung, wow.
Das haben wir in der Aufzählung eigentlich noch vergessen, gell? Ja. Diesen Auftritt beim Masked Singer.
Stimmt.
Genau, Robert war Masked Singer. Als was nochmal, was war das? Als was warst du unterwegs?
Wackeldackel.
Der Wackeldackel.
Aber ich muss sagen, ich habe nach wie vor noch Nackenschmerzen von dem Kostüm.
Ja, da müssen wir auch, glaube ich, heute noch drüber reden.
Robert, wenn du in ein Hotel eincheckst, was schreibst du hin aktuell? Student oder
Unternehmer? Ich war schon lange nicht mehr in einem Hotel. Nein, doch. die Studentenkarten kannst du meistens nur bis 27 spielen, deswegen hat es jetzt für mich nicht unbedingt einen Vorteil, das zu erwähnen. Also normal, einfach mit dem Namen.
Keine Job-Description aktuell.
Nein. Hätte jetzt gesagt, weiß nicht, für das jetzt dann ihr zuständig.
Aber wie geht's denn mit dem Lernen? Erzähl mal, wenn man so zurück auf die Schulbank geht.
Ich muss sagen, mittlerweile relativ gut. Viel schwieriger war es, weil ich habe ja davor auch ein Wirtschaftsstudium am Master gemacht. Und da waren die ersten Wochen richtig hart, weil du halt, wenn du aus dem Sport kommst, dich nur um den Sport kümmerst und so dieses Lernen, dieses Auswendiglernen, Vokabellernen, nicht mehr intus hast Zeit, das war dann damals, glaube ich, 15 Jahre nach der Matura, dann ist es einfach schwer, dort wieder reinzukommen und ich kann mich erinnern, die ersten 8 Wochen habe ich Sachen durchgelesen und habe mir nach der ersten Seite gedacht, für was habe ich jetzt überhaupt gehört? Also das war hart, aber ich muss sagen, jetzt mit Physio war es zwar auch hart, weil es einfach eine extreme Menge war an Stoff, an lateinischen Fachbegriffen. Aber das ist mir wesentlich einfacher gefallen, da wieder Fuß zu fassen. Und ich bin aber trotzdem froh, wenn es dann vorbei ist.
Hast du noch Prüfungsangst?
Nein, eigentlich gar nicht. Aber also wir, wenn ich das jetzt bei mir so Studienkollegen hernehme und die meisten sind jünger als ich glaube schon, dass der Sport da ein guter Begleiter ist fürs spätere Leben, weil du jetzt auch bei den Spielen, und das wird der Dino bestätigen können, du hast halt immer diesen Druck, du musst abliefern, gerade jetzt als Torhüter, du darfst da gar keinen Fehler erlauben, auch wenn das jetzt vielleicht psychologisch nicht die richtige Herangehensweise ist, dass man Fehler vermeidet, aber als Torhüter ist halt einmal so. Ja. Mhm. Weil auch wenn du eine gute Partie machst oder solide Partie und du machst einen Fehler, dann bleibt alles auf deinem Fehler hängen. Also es ist schon in einer gewissen Art und Weise Fehlervermeidung im Fußball.
Und das nimmt man mit. Ja. Absolut.
Robert, Fußball, die Entwicklung im österreichischen Fußball ist ja gerade so ein Riesenthema und du bist der Experte bei Canal Plus. Jetzt ist eine Herbstsaison wieder gespielt in der österreichischen Bundesliga. Was bleibt hängen? Was ist für dich hängen geblieben?
Naja, dass du im Endeffekt jetzt in der Liga keine klaren Mannschaften, also wenn man jetzt die letzten Jahre hernimmt, Sturm und Salzburg, die vorhin irgendwo in einer gewissen Art und Weise wegmarschiert sind, der LASK ist weggebrochen und jetzt ist eigentlich alles ausgeglichen. Ich sage jetzt einmal, das kann der Letzte gegen den Ersten gewinnen. Weiß jetzt nicht, ob es für die Fans so gut ist, weil ich schon finde, dass die Qualität oder die Art und Weise, wie mittlerweile gespielt wird, nicht mehr so attraktiv ist. Und wenn man jetzt das internationale Niveau hernimmt, man Rapid vielleicht noch mit Punkten, aber wir stehen mit 0 Punkten hinten, Salzburg, Sturm auch nicht wirklich überzeugend. In der Europa League, wo man eigentlich gesagt hat, vor der Saison, bei Europa League ist eigentlich das Niveau, was sie spielen können, dann sehe ich schon ein bisschen bedenklich die Richtung, die einige Vereine eingeschlagen haben. Ich nehme jetzt Rapid her, auch wieder mit Transfers, mit ausländischen Spielern. Sturm hat das eine Zeit lang wirklich gut gemacht, muss man auch sagen, was Spielereinkauf und Verkauf betrifft. Aber es bleiben halt dann schon die einheimischen Spieler komplett auf der Strecke. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Qualität ist nicht dementsprechend gegeben. Aber wenn man so Vereinszwecke liest, dann haben sie schon auch gesellschaftlich eine gewisse Vorbildwirkung. Sie werden auch gefördert von staatlichen Institutionen. Von daher glaube ich schon, dass es auch die Pflicht und die Aufgabe ist, von den Vereinen zu schauen, dass die jungen österreichischen Spieler auch zum Zug kommen. Ja, natürlich ist Qualitätsthema, aber wenn dann argumentierend wird, dass der ausländische Spieler günstiger ist als wieder österreichische, dann ja, dann macht man, glaube ich, irgendwas falsch.
Ja, und wenn ich da einhacken darf, die Qualität bei den Eingekauften stimmt ja auch nicht, weil sonst würde man ja sehen, dass die Leistung einfach international so gut ist, dass der Österreicher nicht mehr mitkommt. Aber das ist ja nicht gegeben. Aktuell muss man sagen. Was mich interessieren wird, Robert, man hat das Gefühl, gerade diese Spitzenclubs haben alle interne Probleme, also keine klare Richtung, wo alle Menschen aus dem Verein eine Richtung gehen, sondern oft gibt es Querelen in den Vereinen. Spielt das auch mit, dass die sportliche Leistung dann irgendwo auf der Strecke bleibt?
Hundertprozentig. Also wenn man jetzt Salzburg hernimmt, diese Jahre, wo sie so dominant waren und wo sie mit dieser Art oder mit dieser Pressing-Fußball-Mentalität einfach jetzt nicht nur in Österreich alles beherrscht haben, sondern man muss ja auch sagen, sie haben ja international auch richtig gut mitgespielt. Und das ist natürlich schon das Thema, man darf das dann vielleicht nicht übersehen oder übersieht wahrscheinlich eh keiner, dass Salzburg natürlich finanziell wichtiges oder richtig viel Kohle im Background hat, aber du musst halt auch die richtigen Spieler holen. Und Salzburg hat das sehr lange gemacht im Nachwuchsbereich, im Akademiebereich, bei Liefering, wo sie viel Junge geholt haben, für sehr viel Geld, aber natürlich auch teuer verkauft haben. Wenn das Radl immer wieder aufgeht, ist es natürlich gut. Und man hat ja bei Salzburg auch aufgesagt, boah, jetzt müssen sie einen Einbruch kriegen, weil jetzt ist Szoboszlai, Haaland und so weiter weggegangen. Aber es sind immer wieder junge Nachkommen, die im Prinzip diese Position 1:1 eingenommen haben. Und das hat man einerseits jetzt nicht mehr. Man hat nicht mehr diese Spieler, die außergewöhnlich sind und das dann an sich reißen. Und wenn man jetzt Salzburg auch noch hernimmt, was die Spielidee angeht und die Art und Weise, wie sie spielen, sind sie von diesem klaren 4-4-2 Raute. Man bin jetzt kein Freund davon, dass man das dann immer so trennt, weil im Spiel oft auch die Positionen wechseln und dann sind einmal zwei Sechser, dann ist einer, dann spielen sie mal mit Fünfer hinten. Also das variiert immer. Aber die grundsätzliche Art und Weise, wie sie Fußball spielen, hat sich total verändert. Und das zieht sich dann durch. Sie sind jetzt, wenn ich jetzt denke, Liefering war sehr lang immer vorne dabei als zweite Mannschaft. In der Akademie haben sie eigentlich alle Mannschaften, muss man fast sagen, zerschossen und sie sind immer mit Abstand Meister geworden. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Und das hat dann für mich schon was mit der Philosophie zu tun, ob das eine Durchgängigkeit hat von Profis zu den Amateuren zur Akademie. Oder ob es halt dann Unterschiede gibt, ob man halt dann sagt, okay, in der Akademie, weiß nicht, wollen wir Ballbesitzfußball spielen, was auch eine wichtige Phase ist, aber die Mehrheit in Salzburg war schon Pressing, hohe Balleroberungen, schnelles Umschaltspiel. Und wenn ich jetzt Sturm hernehme, können wir gleich alle Vereine durchgehen. Bei Sturm ist im Endeffekt ja das Gleiche. Sie haben jetzt eine Phase gehabt mit Schicker und Ilzer, wo sie sehr gute Transfers gemacht haben, also Einkäufe und auch Verkäufe mit ausländischen Spielern. Aber das musst du halt aufgehen, weil wenn ich jetzt einen Spieler für 2 Millionen hole und der schlägt nicht ein, dann habe ich 2 Millionen rausgeschmissen. Und deswegen verstehe ich dann oft nicht, weil jetzt haben wir die Diskussion jetzt auch, man bei Sturm, die haben nicht viel gemacht, aber wenn ich jetzt Rapid hernehme, die sehr viel investiert haben, aber die Spieler gehen alle nicht auf, die kommen sind. Und dann ist für mich eben diese Frage, macht es Sinn, immer den oder nicht immer, aber sehr oft dem ausländischen Spieler den Vorzug zu geben, weil ich hoffe, den teurer verkaufen zu können. Weil den österreichischen Spieler, den Jungen, den habe ich sowieso, wenn ich eine gute Nachwuchs
habe. Aber müsste nicht unser Ansatz sein in Österreich, und das haben ja viele kleinere Ligen geschafft, dass wir unsere jungen Österreicher ins Ausland verkaufen, ja, weil wir Exempel statuieren und dadurch zu einer Sprungbrettliga werden. Also wenn ich mir jetzt anschaue, Schweden oder Norwegen, die machen jedes Jahr 10 Millionen Transfers mit jungen Schweden oder mit jungen Norwegern.
Sollte eigentlich das Ziel sein, aber du hast im Endeffekt im Moment keinen Verein, der das wirklich so praktiziert. Salzburg, okay, die haben sehr viel, man muss ja auch bei Salzburg sagen, sie haben ja trotzdem eine sehr junge Mannschaft, aber es sind wenige, die wirklich von unten durchgängig nach oben kommen. Also es wird ja auch viel, auch die dann vielleicht in der Akademie sind, die werden ja auch mit 14, 15, 16, 17 eingekauft. Also ja nicht so, dass du sagst, okay, der fängt mit 10 bei Salzburg zum Spielen an und geht dann durch rauf. Ja.
Und genau, also die letzten Beispiele, die wir da gehabt haben, waren, glaube ich, Xaver Schlager, Konrad Leimer, das sind solche, die die Nachwuchsabteilungen noch durchgegangen sind, aber ein Szoboszlai oder ein Haaland, der hat keine Sekunde in der Jugend bei
Alex Schlager vielleicht jetzt noch gespielt. Mit dem, dass er jetzt wieder durchgekommen ist.
Umwegen.
Und das hast du aber jetzt, kann man durch die Bank durchgehen, es ist bei Sturm so, es ist bei Rapid jetzt sowieso extrem, finde ich, meines Erachtens. Und jetzt beim LASK teils. Austria ist detto. Ja, da ist man vielleicht dann notgedrungen, aus finanziellen Gründen gezwungen, vielleicht einmal den einen oder anderen Jungen einzusetzen. Aber im Großen und Ganzen. Und dann hast du die anderen Vereine, was du sagst, okay, das sind dann halt die gestandenen Österreicher, die dann irgendwo dort unterkommen. Dino Altach zum Beispiel. Wo halt dann wo halt dann vielleicht auch die größeren Vereine sagen, okay, der hat schon ein gewisses Alter, dann mit dem können wir kein Geld mehr machen, den holen wir nicht. Ich sehe das, das war jetzt auch die Diskussion bei der U17, ja, und die müssen jetzt zum Spielen kommen. Also für mich gibt es da zwei Richtungen. Entweder die Vereine vertrauen den jungen Österreichern einfach nicht und sagen, sie sind zu schlecht, ja. Oder eben dieses wirtschaftliche Thema ist dahinter. Dass die Vereine sagen, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil wenn ich mir die Budgets für die kleineren Vereine in Österreich anschaue, dann muss man auch sagen, nein, an dem kann es nicht liegen, dass sie da jetzt der Spieler extrem teuer verkaufen. Also ich glaube schon, dass es eine Mischung ist aus Qualität bei den Jungen und dieses Vereinskonstrukt, ja, Spieler verkaufen zu wollen, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ich glaube, dass ein großes Thema ist, dass man es aber den jungen Spielern trotzdem nicht zu leicht machen darf. Also ich glaube jetzt, es ist schon wichtig, dass die jungen Spieler auch die Schritte, die sie gehen, und die fangen für mich schon an, kommt er ins LAZ, kommt er in die Akademie, kommt er zur zweiten Mannschaft, kommt er zu den Profis. Ich finde, die Schritte müssen trotzdem schwer bleiben. Weil du einfach einen Charakter dann von einem Spieler zusammenkriegst über die Jahre, wenn der immer Gas geben hat müssen, damit er den nächsten Sprung schafft. Jetzt zu sagen, einen 17-Jährigen, 18-Jährigen, der so lala ist, lass mal jetzt für die Profis spielen, machen wir es ihm quasi leicht. Ich glaube, dass du dann auch nicht die richtigen Charaktere kriegst und Deswegen,
bei Solala, Tino, bei Solala, glaube ich, dürfen wir gar nicht beginnen, aber wenn einer outstanding ist, dass er vielleicht einmal was überspringen könnte, dann glaube ich, muss man ihm die
Möglichkeit geben. Die Frage ist halt dann auch wieder, weil ich mir in der Vergangenheit sehr viel im Torwartbereich mit dem beschäftigt habe, was fehlt, warum haben wir keine Weltspitze-Torhüter? Und das ist so, wie der Dino gesagt hat, das Fördern und Fordern, das ist so also eine banale Floskel, die man oft aussieht hat, aber es ist im Endeffekt so, weil die Jungen zu fordern ist das eine, und jetzt natürlich mit der 17er WM hast du Erfolge gehabt, aber der Dino war auch bei einer WM, muss man auch sagen, ich war bei einer U19 Euro, aber im Endeffekt glaube ich schon, dieses Durchsetzungsvermögen, und Dino war jetzt da in Deutschland, wenn ich jetzt nur das Training hernehme im Profibereich, und ich kann mich noch erinnern, wie bei der Austria war, haben sie mir alle belächelt, die jungen Spieler, weil ich gesagt habe, hey Burschen, ihr müsst von Montag bis Samstag Vollgas geben, weil sonst sitzt ihr vielleicht, oder von Montag bis Freitag, weil sonst bist du am Samstag beim Spiel gar nicht dabei. Und in Österreich ist schon so, finde ich jetzt die Mentalität, man, das ist jetzt bei mir auch schon ein paar Jahre her, na, jetzt machen wir halt einmal Montag, Dienstag, Mittwoch ein bisschen gemütlich und dann geben wir halt Gas, dass wir am Wochenende spielen. Und dieser unbedingte Wille, und da nehme ich jetzt den Ronaldo her, der könnte jetzt auch sagen, ich hab alles erreicht, mit der Schlange, mit dem Geld, ich muss eigentlich nicht mehr. Aber der hat für sich diesen Willen, jeden Tag ans Maximum zu gehen. Und das fällt mir schon auch bei den Jungen. Ja? Ich kann es jetzt bei der 17er WM-Mannschaft nicht beurteilen, wie die dann im Verein tätig sind, weil das sind auch wieder zwei Paar Schuhe, Nationalteam und Verein. Aber diese tägliche 100% Arbeit, und da ist der Dino, glaube ich, ein gutes Beispiel, wenn man 100% im Kraftraum zumindest
gibt. Überall, Robert. Überall.
Und das fällt mir oft. Ja.
Dino, nimmst du das auch so wahr bei Mitspielern jetzt auch, also gerade bei jüngeren Mitspielern, dass so eine
Das ist jetzt blöd, wenn er sowas da jetzt einen Kommentar aufgeben muss.
Ja, aber weißt du, wir schenken uns nichts.
Ja.
Dass halt Gemütlichkeit da ist im Lande, vor allem auch mit dem Vergleich zu Deutschland jetzt?
Ein bisschen vielleicht. Ich glaube da schon, und ich bin der Letzte, der gescheit reden will, aber ich habe es halt erlebt, wie der Robert da und andere auch im Ausland. Also als Österreicher dort musst du nochmal ein Stück halt besser sein, damit du akzeptiert wirst überhaupt. Und du musst da einfach jeden Tag sagen, hey, ich will da dabei sein, ich will da mitspielen, weil sonst fressen sie dich. Das ist so, und da entwickelst du dich aber auch. Und da glaube ich, habe ich mich in den 2 Jahren in Braunschweig riesig entwickelt, in vielen Bereichen, weil ich einfach jeden Tag im Training ans Limit habe kommen müssen, weil sonst hätten sie mir als Österreicher hätten gesagt, ja, den brauchen wir nicht. Und das Ding, was ich gemeint habe, ich glaube, es ist wichtig, dass wir gute, junge Spieler zusammenkriegen, schon früh, dass die gut sind, und dann ist es aber ein sehr sensibler Grad, finde ich, zwischen wann hauen wir in wo eine. Wann spielt er wo? Und das ist trotzdem, so wie ich gesagt habe, ich finde, das muss schwer bleiben. Ich finde jetzt einfach zu sagen, ja, ich würde jetzt den österreichischen Weg gehen, ich habe da 3 Österreicher aus der Akademie und die sind so lala, jetzt lassen wir das Bundesliga spielen. Das wird es auch nicht. Also die müssen schon gut ausgebildet und über die Jahre gefördert und gefordert werden, damit du dann Weltklasse-Spieler und gute A-Team-Spieler hinkriegst. Weil das ist ja das Endziel.
Man muss ja schon sagen, es gehen ja jetzt mittlerweile auch schon sehr viele Junge früh ins Ausland. Die Spieler darfst du auch nicht vergessen, die schon früh den Markt Österreich verlassen.
Wie setzt ihr den Schritt?
Es kommt auch immer auf die Persönlichkeit drauf an. Wenn du von der Persönlichkeit so weit bist, diesen Schritt früh zu machen, in ein Internat zu gehen, in ein anderes Land zu gehen, also für die Persönlichkeitsentwicklung sicher gut, aber das, man kann jetzt nicht sagen, bei dem einen passt es oder bei alle passt es pauschal, sondern das muss wirklich, ich glaube, das größte Thema ist die Persönlichkeit, wie du mit so einem Schritt weg von daheim, weg von den Eltern, wie du mit dem umgehst. Bei mir war es auch, ich bin mit 14 ins Internat, Graz war jetzt nur eine Stunde weg von daheim, so, das war jetzt da für mich überhaupt kein Thema. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie es damals gewesen wäre, wenn sie sagen, du, jetzt gehst mit 14 nach London und wohnst bei einer Gastfamilie.
Andere Sprache, also, andere Kultur vielleicht.
Genau, also das ist dann mir vielleicht ein Stück schwieriger. Aber auf was ich eigentlich noch zurück will, was den Nachwuchsbereich betrifft, weil du jetzt, Dino, gesagt hast, wenn die Spieler nur so lala sind, dann ist für mich, oder müsste da eigentlich der Ansatz sein, hey, wie schaffen wir es, dass die Spieler jetzt mit 17, 18, weil das ist jetzt das Alter, wenn wir international schauen, wo diese Top-Talente zum Spielen kommen, wie schaffen wir es, dass 17-, 18-Jährige diese Qualität haben, dass die dann einfach auch spielen? Und die Fragen müssen wir sich, glaube ich, auch stellen.
Genau, bin ich bei dir. Das ist genau das Thema. Das Grundthema, finde ich, die müssen schon mit 12, 13, 14, das ist die entscheidende Phase. Die ist nicht dann mit 17, 18, entscheiden wir jetzt, spielt der Bundesliga nicht. Da ist schon, bis dahin musste schon sitzen, die fußballerischen Fähigkeiten.
Und jetzt hast, sind wir jetzt zwei Torhüter da? Drei. Oder vielleicht drei.
Nein, hör auf. Das lasse ich mir nicht nachsagen.
Und man muss eigentlich beim Torhüter auch sagen, wenn man jetzt international, und da hat es Statistiken gegeben, gibt natürlich auch wieder Ausnahmen, aber der Großteil der Weltklasse-Torhüter haben mit 23, ich hoffe, dass ich jetzt kein Blödsinn sage, 250 Profispiele gemacht, mit 23. Edwin van der Sar war da eine Ausnahme, der hat weniger gehabt, aber alles, was in der Vergangenheit top Keeper waren, die haben mit 23 250 Spiele gemacht. Das heißt aber, die machen pro Jahr 50 Spiele, sonst geht sich das gar nicht aus. Das heißt, allein wenn du nur in der österreichischen Bundesliga spielst, ohne internationalen Bewerb, kannst du auf die Spielanzahl gar nicht kommen. Und dann nehme ich jetzt den Donnarumma als Beispiel, der mit 17 in der Serie A spielt. Natürlich ist das jetzt einer, ja. Aber der hat mit 23 so viel Erfahrung, wenn nicht jetzt bei uns jung wird, jetzt glaube ich der Jüngste, der in Österreich spielt, aber der spielt in der österreichischen Liga. Und da hat der Donnarumma schon, glaube ich, 3 Jahre, 4 Jahre in der Serie A vor 50, 60, 70.000 Zuschauer gespielt. Und das macht schon was in der Persönlichkeitsentwicklung, ob du dem Alter im Tor stehst oder nicht. Und bei uns wird dann noch diskutiert, ob du mit 25 noch Talent bist. Muss man auch sagen. Ja, also gerade jetzt im Torwartbereich. Und da müssen wir viel konsequenter mit den Jungs arbeiten und gerade im Torwartbereich auch viel zielstrebiger. Und die müssen mit 17, 18, müssen die technisch so fertig sein, und dann sind wir auch wieder dabei, die Chance geben, da muss der so gut sein, dass der Trainer sagt, du, ja, der Alte hat zwar ein bisschen mehr Erfahrung, aber der Junge, hey, der ist richtig, richtig gut und der bringt so viel mit und der kann uns vielleicht Spiele gewinnen, der ist fußballerisch besser als wie der Alte. Das, wenn ich jetzt bei uns hernehme, wir haben das in der Ausbildung gar nicht drinnen gehabt. Und dann muss halt dieser Switch kommen, aber wenn natürlich schon die Qualität nicht mitgebracht wird vom Torhüter, dann ist der
stellt sich die Frage
gar nicht. Genau, dann ist der von der Persönlichkeit vielleicht noch ruhig, was ja auch normal ist in dem Alter. Und dann hast du eigentlich kein Argument, wie ein Trainer überzeugt. Weil beim Trainer geht's, seien wir uns ehrlich, was ist im Moment der Schnitt?
Ich will Erfolg.
Ja, Erfolg, aber als Trainer will ich meinen Job so lange wie möglich halten. Und wenn man jetzt die Statistik hernimmt, was haben wir jetzt, 1,5 Jahre im Schnitt, was die Trainer sind so irgendwo?
Ist schon gut, ja.
Dann will ich ja auch durchbleiben und nicht sagen, okay, naja, ich bin jetzt so super, ich hau jetzt nur Junge rein, aber nach 3 Monaten bin ich wieder weg. Also das ist ja dann auch noch ein Punkt, der dazukommt.
Ja, und im Torhüterspiel natürlich noch spannender oder schwieriger für einen Trainer da zu entscheiden, weil halt so viel Verantwortung auf der Position liegt. Und du hast nur die eine Position. Du hast ja nicht 5 Mittelfeldspieler. Also du hast 5 Mittelfeldspieler, aber du hast nur einen Torhüter.
Aber wenn man es jetzt in Manuel Neuer, weil er jetzt schon ein bisschen älter ist, der hat auch bei Schalke als Junger gespielt. Ja? Und der hat auch genug Fehler gemacht, natürlich. Aber im Endeffekt ist aus dem eine Welttorhüter geworden. Nur, also ich glaube, dass es eine Gratwanderung ist, so wie der Dino auch gesagt hat. So lala, Keeper spielen lassen, ist auch falsch.
Aber genau, weil das ist, finde ich, genau das Ding, was jetzt so, dass man jetzt von außen betrachtet glaubt, okay, jetzt nimmt irgendein Verein XY in Österreich, sagt, wir bauen jetzt auf die jungen Österreicher und hauen da jetzt 2, 3 ein. Und die sind vielleicht gar nicht so gut. Ja. Also, dass sie das da blasen, das Leben, das funktioniert dann auch nicht. Das finde ich so die große Gefahr. Und das ist genau der Punkt, was der Robert sagt. Man muss da hinkommen, egal auf welcher Position, dass die Spieler mit 17, 18 so weit sind. Noch nicht bei ihrem 100%igen Leistungsmaximum, ist klar. Aber auf einem Level, wo man sagen kann, hey, der ist so weit, der bringt uns in der Bundesliga jetzt weiter. Und da fängt es an mit 11, 12, 13 in der Ausbildung.
Gibt es denn in Österreich, und ihr seid da sicher mehr in der Materie drin vielleicht noch als ich, ein Talent, wo ihr sagt, das ist Weltklasse vom Talentstatus her?
Ehrlicherweise muss ich sagen, nein. Wir haben jetzt schon ein paar Junge, die nachkommen. Nimm jetzt Jungwirt beim LASK, nimm bei Salzburg Zawiszycki, der jung ist und schon in Salzburg die ersten Einsätze hat. Aber wenn, muss man auch sagen, wenn sie auf diesem Top-Niveau wären, dann wären sie wahrscheinlich nicht mehr in Österreich. So ehrlich muss man auch sein. Ja, also da fehlt, ob es jetzt in der Persönlichkeit ist, ob es im körperlichen Bereich ist, ob es im technisch-taktischen Bereich ist, bei allen natürlich noch einiges. Und jetzt haben wir vorher gesagt, du musst mit 17, 18 eigentlich, was diese technisch-taktischen Dinge betrifft, fertig sein. Und natürlich kommt nachher das Körperliche noch dazu, du wirst kräftiger, lahme Pubertät und mit Training, aber natürlich auch die Persönlichkeit kommt nachher noch dazu. Aber mit 17, 18 müsstest du eigentlich fertig sein, und das sind die meisten nicht. Aber die Zeit ist natürlich auch sehr kurz, muss man auch sagen, weil die Akademien, du bist im längsten Fall 4 Jahre in der Akademie, dann noch Vorakademie und LAZ. Das heißt, du hast, wenn ich jetzt die Torhüter hernehme, wahrscheinlich 6 Jahre in einem halbwegs professionellen Umfeld, um was zu entwickeln. Und das ist schwierig, vor allem auch mit den wirtschaftlichen Bedingungen in den Akademien. Sind kaum Torwarttrainer voll angestellt. Und wenn, dann ist vielleicht einer angestellt, du hast aber 3 Mannschaften, die teilweise zugleich trainieren. Das heißt, dann hast du vielleicht 6 Torhüter, also ja, zumindest 6 Torhüter, die gemeinsam trainieren, wenn es blöd läuft. Dann kannst du auch gar nicht so individuell auf die Jungs eingehen. Also es sind, glaube ich, viele, viele Aspekte, die damit einspielen. Es ist natürlich nicht nur der Spieler und der Wille und immer 100% geben, sondern es hat schon sehr viel mit dem Umfeld zu tun. Und wenn ich es jetzt auf meine Karriere so ein bisschen retrospektiv betrachtet anschaue, dann war es schon so, dass du die richtigen Trainer zur richtigen Zeit haben musst, um erfolgreich zu werden. Ich habe das gehabt, zwischen 13 und 14 habe ich im Nachwuchsbereich einen Torwarttrainer gehabt, der für die damalige Zeit im Basics-Bereich ganz gut gearbeitet hat. War dann bei Sturm in der Akademie, wo ich eigentlich jetzt im Nachhinein den besten Torwarttrainer gehabt habe, der mir am meisten für die Karriere mitgegeben hat. Und dann ist diese Zeit aber schon wieder vorbei. Und dann hast du sehr viel, und da muss ich leider auch sagen, ich habe wenige Torwarttrainer gehabt, die mir wirklich was mitgegeben haben nachher im Laufe der Karriere. Das war eigentlich für mich so ein bisschen das Bedenkliche. Vielleicht habe ich deswegen die Torwarttrainer-Ausbildung gemacht. Was
Siehst du das ähnlich, Dino?
Sehr ähnlich. Bin ich wieder bei der Thematik, die ich vorhin angesprochen habe. Ich war ein Torwarttrainer gehabt im LAZ, der auch sehr fortschrittlich gearbeitet hat. Und genau in dem Alter, glaube ich, wo es auch entscheidend ist, mit 13, 14, 15 um den Dreh. Und da lernst du die Basics. Von denen zehrst du eigentlich die ganze Karriere. Klar, wird immer ein bisschen fein justiert über die Jahre. Jeder gibt da was mit. Der eine in der Persönlichkeit, der andere im Torwartspiel. Aber ich glaube, vor allem die goldenen Lehrjahre, so von 11, 12, 13, 14, da wird wirklich der Grundstein gesetzt.
Spannend, ja.
Robert, im Zuge deiner Trainerausbildung als Torwarttrainer warst du ja viel in der Schweiz unterwegs, hast hospitiert beim FC Basel, und die Schweizer sind ja für eine kleine Nation ein Vorzeigeland in Bezug auf Torhüter. Was machen die anders, was du gesehen hast, dass die an Jan Sommer, an Kobel, an Omlin und viele weitere immer wieder alles nachschießen?
Sie machen alles anders. Da muss man eher ein bisschen vorsichtig sein, weil ich war Basel, war bei Zürich, ich habe mit Folettis einen Austausch gehabt. Der Chef,
das ist so der Trainer in der Schweiz, für alle, die nicht so drin
sind. Man muss in der Schweiz sagen, sie machen sie oft ein kleines, wie sie sind. Verkaufen es oft auch so, ja, wir haben einfach so viel Bewegungstalente, die einfach koordinativ gut sind. Aber wenn man dann wirklich hinter die Kulissen schaut und weiß, wie sie arbeiten, wie sehr sie im Detail arbeiten, und vor allem auch schon mit 11, 12, 13 eine einheitliche Linie haben in der ganzen Schweiz, wie sie arbeiten, was für technische Vorgaben sie haben, welche taktischen Vorgaben sie haben, und natürlich jetzt auch Persönlichkeitsentwicklung, das ist vielleicht am individuellsten, aber auch im körperlichen Bereich, und das dann aber auch von Verein zu Verein, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass dieses Ausbildungskonzept wirklich bei allen Vereinen in der Schweiz so durchgezogen wird. Hat dann auch viel mit Förderungen zu tun, ob die Vereine Förderungen kriegen oder nicht. Aber der Vorteil ist einfach der, dass wenn du jetzt zum Beispiel von Basel nach Zürich wechselst als junger Torhüter, dann kannst du auf dem, was du dort gelernt hast, jetzt in Basel in deiner Ausbildung aufbauen. Weil einfach alle dieses gleiche System spielen. Parallel könnte man jetzt sagen, so wie Salzburg. Salzburg hat in der Akademie das gleiche gespielt, als wie bei den Profis, und wenn der junge Spieler raufkommt, dann weiß er eigentlich genau, was zum Tun ist. Und die Schweizer haben das im Torwartbereich, dass man einfach sagt, okay, der Trainingsaufbau ist immer gleich, der Übungsaufbau ist immer gleich, es sind immer die gleichen Abläufe, und die Abläufe sind eigentlich im Nachwuchsbereich ganz gleich als wie im Profibereich, und der Unterschied ist nur die Komplexität der Übung. Also ich kann es dann erschweren oder erleichtern. Und das passen sie dann an das jeweilige Niveau der Torhüter an. Und wenn ich es jetzt auf mich beziehe, früher als Jugendlicher, bei uns war es halt auch so dann, im Nachwuchsbereich war das aufbauend, dann bin ich von Sturm Graz zu Austria Wien gekommen, und dann haben sie mal gesagt, das Erste, was wir gesagt haben, jetzt vergisst einmal alles, was du bis jetzt gelernt hast, wir machen jetzt alles anders. Und du hast jetzt, wie wir vorher geredet haben, du hast nicht diese Zeit, wieder alles neu zu lernen, neue Bewegungen zu lernen. Und vor allem, wenn man jetzt nehme ich es von der Physiotherapie her, wie lang der Körper oder der Mensch an sich einfach braucht, neue Bewegungen zu lernen und die zu automatisieren, wenn du davor schon eine andere Bewegung gelernt hast. Ja, dann dauert es bis zu 9 Monate, dass du das so automatisiert hast, dass ich dann nicht mehr drauf denken muss, wie mache ich den Schritt jetzt, wie springe ich jetzt richtig weg. Und diese Zeit haben wir in der Ausbildung einfach nicht. Und wenn du jetzt, nimmst jetzt bei mir, mit 18 zur Austria gehst, dann brauchst du einmal ein Jahr bis 19, dass du sagst, jetzt funktioniert das halbwegs. Da war aber schon wieder der nächste Torwarttrainerwechsel, dann kommt der nächste, der erzählt dir wieder was anderes. Und so verlierst du einfach Jahr für Jahr Entwicklungsmöglichkeit. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied von der Schweiz jetzt zu Österreich, dass sie einfach im ganzen Land eine gewisse Durchgängigkeit haben und natürlich schon extrem in einem Detail arbeiten, wo wir in Österreich, muss man sagen, meilenweit entfernt sind. Und ich sehe viel, auch im Nachwuchsbereich, weil mein Sohn jetzt 9 ist, sehe ich dann immer wieder Torwarttrainer, was sie dann so auf den Plätzen machen. Und das ist für mich einfach nur erschreckend. Und wir dürfen uns nicht wundern, dass wir in der Spitze dann keine Top-Torhüter haben, wenn in der breiten Masse nicht dementsprechend gearbeitet wird. Und da fehlt natürlich sehr oft auch die Ausbildung, und natürlich auch diese Einheitlichkeit, aber es ist für mich wirklich erschreckend. Ich rede jetzt, das Torwarttraining bei den Kindern, das soll keine Wissenschaft sein, das soll einfach gehalten werden. Aber ich sehe schon ein großes Problem darin, dass die Torwart, wenn ich jetzt nur auf die Torwarttrainerausbildung gehe, und das ist die Torwarttrainer-C-Lizenz, dass die von den Landesverbänden ausgetragen wird. Natürlich mit Unterlagen vom Verband, also vom ÖFB, aber diese Ausbildung muss zentral gesteuert sein. Das müssen diese Leute, die quasi für dieses ganze Konzept zuständig sind, die müssen die Ausbildung, ich sage jetzt mal, exklusiv machen. Die weiß, das wollen die Landesverbände nicht hören und dann nimmt es uns wieder was weg. Aber im Endeffekt, wenn du was Einheitliches haben willst, dann geht das nur, wenn das wirklich zu 100% zentral gesteuert ist, aber auch von zentral ausgebildet wird.
Aber da muss ich sagen, ich habe ja lange in einem Amateurverein gearbeitet, als Kampfmannschaftstrainer. Ja,
macht euch jetzt einen kleinen breiten Futter seit.
Ja.
Also ihr wart schon an der Kippe zum Profifußball.
Ja, das schon, teilweise schon, ja. Vor allem im Auftritt nach außen. Und halt auch als sportlicher Leiter, Nachwuchs, alles durch. Mhm. Und was man schon sagen muss, ist auch der Zugang zu Trainerausbildungen wird am arbeitenden Menschen nicht einfach gemacht. Also ja, das ist wirklich schwierig. Ich habe da schon oft auch mit dem Olli Lederer und mit dem Ulik gesprochen, dass es was geben müsste, wo du neben dem Job eine Trainerausbildung machen kannst, ohne dir 1, 2, 3 Wochen Urlaub im Jahr nehmen zu müssen. Mhm. Da bist du als vielleicht junger Familienvater raus, weil das kannst du deiner Frau nie erklären, dass du dafür dein Hobby Trainerlizenzen machst, die sogar noch so teuer sind. Also ich glaube, da müsste man, um die Qualität zu steigern, müsste man auch da ansetzen, dass der Zugang einfacher wird.
Nein, beim Mannschaftstrainer definitiv. Beim Torwarttrainer ist die erste, da weiß ich es jetzt aber gar nicht genau, zu meiner Zeit war es noch ein Wochenendkurs, der 2,5
Tage. Das geht, ja.
Ist nach wie vor, also da sage ich, das ist zeitlich überschaubar, das kann man neben einem Job, das ist auch einmal ein Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, wie es preislich, weil das ist natürlich schon auch immer wieder ein Argument von Trainern im Nachwuchsbereich, das ist natürlich schon
schwierig. Das ist schwierig, genau, da könnte man ansetzen. Ja.
Und viele Sachen sind jetzt schon, wenn ich es jetzt bei mir rückwirkend betrachte, bei der Trainerausbildung, es wiederholt sich auch sehr viel. Also vielleicht kann man das auch effizienter gestalten. Da ist natürlich wieder die Frage, Vorgaben der UEFA, von der FIFA, wie viel jetzt von der Uni, wie viel ECTS brauche ich, damit das dann passt. Aber vielleicht bei uns ist es jetzt auch so auf der Uni, dass das immer mehr halt online ist. Dass du sagst, okay, wir verlegen halt die ganzen Theorieeinheiten online, das schaust du am Abend an, bist zeitlich flexibel, weil das kann ich aufzeichnen. Und alles, was dann diesen praktischen Part betrifft, da müssen wir es halt treffen. Mhm. Aber du kannst dann schon wieder einen Teil quasi aus dieser Präsenzphase ausnehmen. Du könntest es dann schon leiten, die vielleicht auch dieses Zeug dazu haben, Trainer zu sein, den Zugang einfach erleichtern.
Robert, wir haben eine Zuhörerfrage natürlich. Von einer Person, die zweimal gegen dich gespielt hat, in Summe 112 Minuten und du hast 5-1 gewonnen gegen diesen Zuhörer.
Hat er das eine Tor gemacht oder nicht?
Nein.
Zumindest. Nein, das auch nicht.
Eine schwarze Stunde in der Karriere anscheinend. Es waren,
in meiner, oder was war der Tor?
Ja, es war einmal ein 4-1 Sieg gegen Austria Kärnten und es war einmal ein Sieg im Wiener Derby. Das war ein 1-0. Ja. Der Nutscher hat eine Frage. Viel Spaß.
Der Nutscher hat eine Frage, ja. Soll ich fragen?
Ich hätte eine Frage, da hätte ich gleich eine Frage, kurze Frage stellen. Da wollte ich dir einfach nur fragen.
Atte is asking.
Hallo Robert, zuerst mal schön, dich dabei zu haben beim Podcast und komme gleich zu meiner Frage. Du bist ja als Experte bei Canal Plus unterwegs und hast ja die ein oder andere Spiele anschauen können international und ja, was ist deine Meinung? Warum laufen wir den anderen Ländern bzw. Mannschaften international im Moment hinterher? Danke, ciao.
Schließt sich der Kreis gut.
Ja, da schließt sich dann der Kreis. Zusammenfassend.
Ich glaube, dass er die Frage hätte vorher stellen müssen. Ja, also das, was wir vorher eigentlich gesagt haben, ich glaube, dass diese klare Linie fällt in den Vereinen, wie will ich agieren. Natürlich brauche ich alle Spielphasen irgendwo im Fußball. Aber was zeichnet mich als Verein, als Mannschaft aus? Und jetzt haben wir vorher über Salzburg gesprochen, dass die über Jahre eine einheitliche Spielidee gehabt haben, die erfolgreich war, wo dann viele sagen, okay, die Gegner stellen sich darauf ein, aber das hat auch nicht funktioniert, wenn man ehrlich ist. Wenn Salzburg das Pressing zu 100% durchgezogen hat, dann hast du auch die großen Mannschaften vor Probleme gestellt. Und du musst einerseits die Spieler dementsprechend auswählen, du musst ja dann auch weiter die Amateure, was mache ich mit denen? Was für ein Fußball soll ich denn spielen? Was mache ich in der Akademie? Und was für Durchgängigkeit schaffe ich dann, dass ich junge Spieler raufbringe? Und wenn das eine Einheitlichkeit ist, dann braucht er nicht mehr über das nachdenken. Dann stößt er auf rechts hin und der weiß ganz genau, was zum Tun ist, weil wir das bei den Amateuren und der Akademie auch schon genauso gemacht haben. Das heißt, diese Anpassung passiert eigentlich nur mehr in diesem persönlichen mit gestandenen Profis zusammenzuarbeiten, aber die Art und Weise vom Fußball bleibt genau die gleiche. Das ist vielleicht sogar ein bisschen eine Parallele zu dieser Torwart-Thematik in Schweiz, wo halt einfach eine gewisse Einheitlichkeit ist im ganzen Land und die geht von Verein A zu Verein B und die Art und Weise, wie trainiert wird, bleibt immer die gleiche. Ja.
Aber dieses Konzept gibt es ja jetzt auch im Torwartbereich in Österreich, oder? Dieses Ö1 ist jetzt quasi so, oder soll ja diese Leitlinie sein, oder?
Das, für mich ist es eine grobe Struktur, wie man halt so ein bisschen ein Training strukturiert, welche Flächen zur Verfügung stehen müssen für ein Training, was für Bereiche das gibt, was trainiert werden müssen. Aber ich mache jetzt ein Beispiel. Wenn man jetzt sagt, wir haben einen Schuss flach auf die rechte Seite. Man kann jetzt sagen, okay, ja, dann schmeißt du halt rechts. Oder die Hand muss gestreckt sein. Oder man kann sagen, ja, aber im Detail kommt schon drauf an, von wo kommt der Schuss, mit welcher Geschwindigkeit, hat er Effet, ist er Bonglampen, wo muss meine Position sein, mit welchen Schritten gehe ich dorthin, und Dino, du weißt, du hast dann, also, und da nehme ich jetzt auch wieder die Schweizer her, du hast einen Negativschritt. Das heißt, du hast sehr wenig Zeit und musst einen Schritt nach innen machen, damit du überhaupt wegkommst. Es gibt einen Schritt, wo du wegkippen musst, weil du gar keine Zeit hast. Dann kippst du nur auf die Seiten ab. Du hast dann noch also wir sagen da One-Step-Abdruck, das heißt, du musst nur einen Schritt in die Richtung druckst du ab. Wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, machst du einen Side-Step und kannst seitlich am Ball fangen. Und wenn er ganz weit ist, was du übergreifen musst, das, was in Dino sein Spezialgebiet ja, war.
Wir haben geübt, übergreifen haben wir üben müssen, weil es ist bei mir nicht gemacht von dem Nachwuchs.
Ja, ja.
Wir zwar geübt den Mattersburg, schön.
Und da brauchst du dann vielleicht 3 Schritte, um einen Ball zu halten. Der Ball kommt immer rechts, aber das Detail, wie ich dorthin komme, hat einen riesigen Einfluss auf das, ob ich einen Ball halte oder nicht. Und jetzt sind wir nur bei einem Ball. Und das fällt mir in unserer Ausbildung, dass diese Detailarbeit nicht gemacht wird. Und das ist jetzt vielleicht im technischen Bereich, die Abläufe, aber genauso im taktischen Bereich gibt es so viele Details. Wie stehe ich, wenn der Gegner den Ball hat? Wenn der Steilpass kommt, stehe ich offene Stellung oder stehe ich seitlich, dass ich nach vorne und nach hinten laufen kann? Wie stehe ich bei einer Stangelpass-Situation? Wie drehe ich mich auf, wenn der Stangelpass in den Rückraum kommt? Haben wir in Mattersburg auch aufprobiert. Und das sind vielleicht ganz kleine Details, aber in Mattersburg, nehme ich Markus Kustet her, wie viele Tore hat der Krieg, die er, wenn er sich anders auftritt, hätte, gehalten hätte? Ist natürlich jetzt schwierig, in einem gewissen Alter das dann wieder zu trainieren. Deswegen sage ich, du musst sehr früh anfangen mit dem. Fang mit den 12-, 13-Jährigen, mit Technik an, aber auch diese taktische Komponente. Wie attackiere ich? Wie gehe ich hin? Und dann kann ich auf dem aufbauen und dann brauche ich nicht im Profibereich mühsamst das Übergreifen trainieren.
Gell? Jetzt, was du so redest, du darüber, das war schon ein, im Training muss ich sagen, eine sehr schöne Zeit in Mattersburg mit dir, weil da haben wir uns in viele Details einfuchsen können. Das war, hat mir schon viel Spaß gemacht.
Und jetzt seid ihr auch die Typen dafür.
Wir sind die Typen dafür, dass wir uns sowas einfuchsen und da den feinen Schliff holen. Und bis heute denke ich an viele Dinge. Es ist schön.
Ja, im Endeffekt ist es auf höchstem Niveau, ob ich einen Ball aus dem Kreuzig raushole oder nicht, da entscheiden oft 2-3 Zentimeter, ob ich mit den Fingerspitzen noch hinkomme. Und da kann ich dann 100-mal reden, ich muss voll gestreckt sein, wenn ich voll gestreckt bin und die Schritte nicht passen, dann komme ich nicht hin. Und das ist halt dann Detailarbeit. Und diese Detailarbeit muss ich aber im Nachwuchsbereich schon starten, weil jetzt, was ich vorher gesagt habe, wenn du 9 Monate brauchst, um eine Technik zu automatisieren oder aus Schrittfolgen, dann ist es eine extrem lange Zeit, die wir nicht haben. Und wenn ich da im Nachwuchsbereich einheitlich, und dann sind wir wieder bei diesem Einheitlichen, weil es hilft mir nichts, wenn der in der U12 das so macht und in der 15 hat er wieder jemanden, der das gar nicht macht, dem das eigentlich komplett wurscht ist und der sagt, ja, fangst du halt einfach irgendwie im Ball. Aber jetzt sind wir schon wieder nur im Torwart-Thema drin. Genau. Gell?
Ja, ja, das ist ja gut so. Es kommt eh viel zu kurz.
Mario muss halt eh noch einmal die ganzen Schritte wiederholen. Jetzt
ja, genau.
Wie beim Tanzen, ja. Aber wenn ich euch so zuhöre, müsstest du ja eigentlich als Junger einen Personal-Tormann-Trainer nehmen, mit dem du ganz viel arbeitest, oder?
Da kommt dann das nächste Problem, also natürlich, man kann schon im technischen Bereich viel machen, aber du bist immer auch von der Taktik ein bisschen abhängig. Und das muss in Wirklichkeit auch Hand in Hand mit dem, jetzt vielleicht gar nicht beim Cheftrainer, aber im Mannschaftstraining, weil diese Anwendung im Training isoliert und es geht natürlich in die Richtung, dass man das auch schon sehr komplex gestaltet. Aber entscheidend ist dann, wie wende ich das im Spiel an? Wie wende ich das automatisiert an? Und da finde ich schon, dass es sehr wichtig ist, dass die Torwarttrainer einfach auch beim Mannschaftsteil auch dabei sind. Und das kommt aber auch, jetzt musst du schon mal froh sein, dass du überhaupt einen Torwarttrainer irgendwo hast bei den Vereinen. Vor allem im Nachwuchsbereich. Der kommt dann vielleicht einmal die Woche. Und dann hat der aber, weiß nicht, mit 8 Torhüter zu arbeiten. Und dann ist der beim Mannschaftstraining nicht dabei und sieht, wie das in der Spielsituation passiert. Oder steht der jetzt gut oder steht er schlecht? Sondern dann hört er das vielleicht halt vom Cheftrainer, ja, was hat denn der schon wieder für einen Scheiß gemacht heute? Und der Torwarttrainer steht dann da, du, kann ich da nichts sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Also es ist schon auch ein komplett strukturelles Problem, dass halt die Manpower in der Form auch nicht so vorhanden ist.
Robert, abschließend, weil jetzt werden vielleicht ein paar sagen, der Alma, der redet so gescheit, dann soll er doch was machen im Verband oder in einem Verein. Wieso macht er nichts im Verband oder in einem Verein? Oder ist das eh nochmal ein Thema, das nochmal aufschlagst?
Für mich war es jetzt einmal eine bewusste Entscheidung, vor 3 Jahren wegzugehen vom Fußball, ganz was anderes zu machen. Es hat immer wieder Anfragen gegeben, jetzt nicht aus Österreich, aus dem Ausland, aber das war ja jetzt, solange ich studiere, jetzt kein Thema, weil ich auch, also, wenn ich was gelernt habe aus dem Sport, ist es, Sachen einfach dann auch durchzuziehen, wenn man sich für was committed hat. Und jetzt habe ich noch ein Jahr vor mir. Das wird eh sehr, sehr intensiv. Aber danach kann ich mir schon vorstellen, nochmal was zu machen. Aber in welcher Form wird sich dann zeigen. Vielleicht mache ich auch nur was im Nachwuchsbereich und arbeite regional bei irgendeinem kleinen Verein und zeige vielleicht auf, was möglich ist oder was möglich wäre. Aber im Endeffekt, als wenn man jetzt da das abschließen kann, als kleines österreichisches Land wird es wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man gemeinsam an einen Strang zieht und Torhüter oder Torhütertrainer sein charakterlich immer nicht ganz so einfach, wird uns nachgesagt. Und da glaube ich, dass das einfach, was das betrifft, sehr, sehr, sehr schwierig ist. Sagen wir es einmal so.
So, abschließend möchte ich natürlich noch einen Ausblick geben. Robert, morgen Donnerstag Kanal Plus, bist du da zu sehen? Dürfen wir da Werbung machen?
Ihr könnt gerne Werbung machen, aber du bist ich bin sehen. Nicht zu sehen. Ja. So, Rapid-Spiele darf ich glaube ich nicht machen. Ich war schon im Stadion und ich bin da bei aller Rivalität, geht es ja gerade jetzt bei internationalen Spielen doch um den österreichischen Fußball. Es geht darum, auch den Zusehern so einige Dinge zu vermitteln und es geht jetzt für mich da nicht darum, ob das jetzt grün, violett, schwarz ist, wie sagt man, in Farben getrennt im Fußballverein. Nein, da bin ich dann trotzdem Patriot. Da wünsche ich jedem österreichischen Verein, der international spielt, dass sie gewinnen, dass sie Punkte mitnehmen. Und ist natürlich auch die Situation von Rapid, finde ich jetzt nicht schön für einen österreichischen Fußball. Also mir wäre es auch lieber, sie hätten alle Spiele gewonnen und wären vorne dabei. Und sie können dann vielleicht auch so wie letztes Jahr wirklich weit kommen, aber ist halt im Moment nicht so.
Also morgen kann ein Plus einschalten. Mario,
Freitag,
du hast auch noch einen Fernsehauftritt.
Freitag, ja. Puls 4, Deutsche Bundesliga. Wir zeigen Dortmund gegen Gladbach.
Und natürlich am Superstreamer Join.
Natürlich, natürlich.
Hallo. Immer in welcher dabei. Rolle sehen wir die Mario am Freitag?
Interviews mache ich, also Reporter.
Interviews? Mhm. Ist das eh deine Lieblingsposition eigentlich, gell?
Schon, ja, ich mache alles gern, muss ich sagen. Aber ja. Interviews, wenn man ein bisschen Zeit hat, das wird eng, weil da ist die Sendezeit immer kurz bei der Deutschen Bundesliga, aber
oder hat's damit zu tun, oder hat es damit zu tun, dass der John Ertl so viel redet? Das kann natürlich auch sein.
Das kann auch sein, natürlich. Ja,
der ist mit, gell, soweit ich weiß.
Genau, den muss man mal bändigen.
Ja, danke schon, lieber Robert, für deine Zeit. Das war hochinteressant. Mario, ich hoffe, du hast alles verstanden, vor allem im Torwartspiel.
Ja, nein, ich werde da schon noch ein bisschen nachlesen, also die Schritte und so, da muss ich schon noch einmal eintauchen. Ich glaube, einen Wochenendkurs wird es brauchen.
Das ja. können wir einfädeln.
Das werde ich sofort mitmachen, das ist herrlich. Ja.
Dino wird das organisieren. Er ist unser...
Koordinieren, ja, sehr gut.
Das mache ich sehr gern. So Sachen organisieren, da bin ich vorne dabei.
Vielen Dank für eure Zeit.
Danke, Robert.
Bitte gerne.
Neue Folgen von Man kennt sich, man schätzt sich gibt es jeden zweiten Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.